Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und wir wollen uns heute mit den Ergebnissen von Woche 11 beschäftigen, einer Woche, die mal wieder ja, überraschende Wendungen bereitgehalten hat, viele Thematiken, über die wir natürlich sprechen wollen, die wir uns genau mal mit anschauen wollen, ein Quarterback, der jetzt demnächst zurückkommt, wo wir mal gucken wollen, okay, wird jetzt das letzte Team geschlagen, aber natürlich auch mit den Top-Teams und einer überraschenden Pleite für die Vikings, einer überraschend deutlichen Pleite vor allen Dingen. Das machen wir hier natürlich nicht allein, sondern heute wieder einen Experten an meiner Seite, den lieben Brien Kamen. Hallo Brien.
Moin.
Ja Brien, lass uns wie gewohnt so ein bisschen unser kleines Roundup starten zum Auftakt unserer heutigen Folge. Fangen wir an, Thursday Night Game. Die Tennessee Titans gewinnen mit 27-17 gegen die Green Bay Packers. Das verschlimmert natürlich deren Krise aktuell und man muss wirklich sagen, die Titans haben sich jetzt so ein bisschen ja, wieder nach oben gemausert. Nach einem schwierigen Start läuft jetzt gerade der Tross bei den Titans.
Ja, und ich bin jedes Mal wieder überrascht, irgendwie, wenn die Titans wieder ein Spiel gewinnen, wo ich denke, wie haben sie das jetzt eigentlich schon wieder gemacht? Also, Wahnsinn, die stehen bei 7-3. Vor der Saison hätte ich das echt nicht gedacht. Sie sind jetzt doch schon wieder auch recht klar die Nummer 1 in der AFC South. Und sie spielen einfach ganz gut. Also, es ist nicht mal so, dass man jetzt sagen will, ja, das Passing-Game ist überragend oder das Rushing-Game ist irgendwie überragend. Nee, es reicht immer alles so, gerade um gegen die Gegner zu gewinnen. Und so war es eben auch hier wieder gegen die Packers. So ein bisschen so dieses typische Tennessee-Game. Viel Spielkontrolle, Running-Game einigermaßen okay. Derrick Henry sieht wieder echt deutlich besser aus. Und das reicht dann eben, um die Spiele zu gewinnen. Und es ist halt ein Team, das echt gut gecoacht ist. Tannehill macht jetzt wieder deutlich weniger Fehler, spielt echt grundsolide. Die Receiver, na klar, AJ Brown fehlt dem Team, aber du hast halt genug Leute, die so ein bisschen das im Kollektiv nicht auffangen können, aber die vielleicht so ab und an mal das gar nicht schlecht machen. Jetzt war es wieder Traylon Burks mit über 100 Receiving Yards, der Rookie. Und es ist ein Team, das einfach echt nicht zu unterschätzen ist.
Nee, definitiv nicht, weil es wirklich so dieser Fighting Spirit, glaube ich, das macht, glaube ich, Mike Vrabel so wie kaum anderer Trainer. Also was der da immer wieder hinbekommt, wie der sein Team motiviert, das er und, glaube ich, Dan Campbell, das sind, glaube ich, die zwei wirklich, die da viel über Leidenschaft, über Emotionen rankommen und ihr Team immer bestmöglich einstellen. Also von daher, das ist schon, das ist immer wieder sehr, sehr interessant zu sehen, wie es die Titans, obwohl da wirklich auch nicht alles gut ist, definitiv nicht. Ich meine, es haben es jetzt mal gut hinbekommen, dass man Treon Burks da mal gut in Szene gesetzt hat mit 111 Reception oder 111 Yards bei 7 Receptions, also es war schon mal wirklich sehr gut von ihnen, aber es ist wirklich so dieser Fighting Spirit, der diese Titans einfach so umgibt. Ja, fighten können auch die Atlanta Falcons, das war ein hartes Spiel, was sie geführt haben gegen die Chicago Bears. Am Ende gewinnen sie knapp mit 27-24 und natürlich die Story der Partie ist Cordarrelle Patterson, der hat den 9. Kickoff-Return seiner Karriere aufgestellt, damit den neuen Rekord aufgestellt in der NFL-Geschichte und damit natürlich auch dazu beigetragen, dass man hier ja das Spiel gewinnen konnte, dass man den Siegeszug der Bears unterbrochen hat.
Ja, Justin Fields diesmal mit einer etwas schwächeren Partie, aber war wohl auch angeschlagen. Also war wohl auch die Frage, ob er überhaupt weiterspielt mitten im Spiel. Da denke ich mir dann auch, okay, sollte man den zukünftigen Franchise-Quarterback dann vielleicht nicht auch ein bisschen schonen und sagen, hey, ein Sieg bringt uns im Grunde nichts, wir sind im Rebuild, also warum nicht den Quarterback dann vielleicht auch ein bisschen vor sich selbst schützen, weil Fields auch ein Spieler ist, der eben gerade im Running Game eingesetzt wird und da auch, ja, gerne mal so den extra Yard noch rausholt und sich in den Tackle wirft. Also da, denke ich, können sie froh sein, dass es wohl nichts Schlimmeres ist.
Ja, so sieht es zumindest daraus, dass es nichts Schlimmeres ist, aber ist natürlich auch schon etwas, was man natürlich ein bisschen auf achten muss, weil er war auch natürlich viel Usage mit den ganzen Läufen, die er ja in den letzten Wochen gemacht hat. Das hat er, glaube ich, ein bisschen so Tribut zollen müssen, glaube ich, für die harte Arbeit, die er in den letzten Zeit hat durchführen müssen. Dann lass uns auf das Spiel der Los Angeles Rams und der New Orleans Saints zu sprechen kommen. Auch die Saints ja nicht so gut, ebenso wie auch die Los Angeles Rams. Ja, was soll man sagen? Die Rams verlieren auswärts 20-27 zum ersten Mal unter unter Sean McVay verlieren sie 4 Partien in Folge und ja, damit ist eigentlich schon der Playoff-Zug abgefahren für Los Angeles, oder Brien?
Ja, ich glaube schon. Vor allen Dingen, was noch viel bitter ist, sie verlieren nicht nur das Spiel, sondern auch Matthew Stafford erneut, nachdem er ja letzte Woche schon das Spiel mit einer Gehirnerschütterung verpasst hatte, jetzt eben wieder raus mit Verdacht auf Gehirnerschütterung. Also das sieht auch alles mehr und mehr danach aus, als ob man die Saison abhaken kann. Sie stehen jetzt bei 3-7 und ja, auch wenn die NFC jetzt nicht den stärksten Eindruck macht, glaube ich, das wird sehr, sehr schwer. Ich glaube, die Seahawks in der Division holen sie nicht mehr ein. Und dann, ja, muss man eben den Blick, denke ich, auf so einen kleinen Rebuild lenken vielleicht sogar.
Ja, oder ja gut, Rebuild ist ein bisschen schwierig. Ich meine, sie haben ja keinen First-Round-Pick, glaube ich, im kommenden Draft. Da kannst du ja nicht auch mal relativ hoch picken in der ersten Runde mal, weil ja natürlich auch entsprechend durch die Trades ja relativ viel weggegangen ist. Da werden sich dann, glaube ich, die Lions müssen sich da freuen, wenn ich mich nicht täusche. Da müsste doch, glaube ich, noch der First-Round-Pick für Matthew Stafford mit dabei sein. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon, dass es der noch ist, der dann zu den Lions geht. Also die werden sich ein bisschen natürlich auch freuen, dass sie dann diesen First-Round-Pick dann für sich zu ihrem Vorteil vielleicht auch nutzen können, denn auch natürlich bei den Lions ist ein bisschen was zu tun, aber man muss jetzt sagen, sie haben jetzt gewonnen, erneut gewonnen und das sogar noch einem relativ guten Team in diesem Jahr eigentlich. Mit 31-18 gewinnen sie gegen die New York Giants und so ein bisschen die Story der Partie, so doch die Story der letzten Wochen, sie kriegen es jetzt hin, Turnover zu kreieren und nutzen das eiskalt zu ihrem Vorteil ausbringen.
Ja, auch wieder so ein Team, du hattest es ja auch schon angesprochen, Dan Campbell und Mike Vrabel, der Coach der Titans, so ein bisschen die Head Coaches in der Liga, die beide so diese Tough Mentality predigen und das, also ich finde, die Lions machen grundsätzlich keinen schlechten Eindruck. Also Aiden Hutchinson auch wieder richtig gute Partie, die Interception von ihm war richtig stark, fand ich. Jetzt wieder auch, ja, das Running Game funktioniert. Bisschen schade, Wandell Robinson, der Rookie, hat sich in dem Spiel verletzt, mit Kreuzbandriss raus für die Saison. Das ist ein bisschen schade, weil der jetzt gerade so ein bisschen, man hatte das Gefühl, der hat sich jetzt so ein bisschen reingespielt als auch eine der Top-Optionen im Passing Game. Er hatte auch in diesem Spiel 100 Receiving Yards. Also das ist ein bisschen schade, aber die Lions machen auf jeden Fall einen guten Eindruck und gegen die Giants zu gewinnen, das haben so viele diese Saison noch nicht geschafft.
Nee, definitiv nicht. Also das muss man ihnen auf jeden Fall schon wirklich den Hut vorziehen. Wie gesagt, das ist wirklich so, diese Secondary hat irgendwie, nachdem es ja dieses Meeting gegeben hat und dass man seitdem auch den Defensive Back Coach entlassen hat, hat man sich wirklich enorm gesteigert und man kämpft sich so gerade so ein bisschen unten raus natürlich. Klar, man kann natürlich auch denken, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil man hat eigentlich da vielleicht ein bisschen gut so einen guten Pick vielleicht im kommenden Draft, aber ja, natürlich trotzdem ist das, glaube ich, gerade für die Moral natürlich sehr, sehr wichtig, dass man auch mal so einen Sieg feiert. Ich meine, gerade auch zu Saisonbeginn war man ja in vielen Partien lange mit dabei und da hat es natürlich ein bisschen wehgetan, dass man dann so ein paar Spiele verloren hat, aber jetzt hier diesen wichtigen Sieg, ich glaube, das tut auf jeden Fall für sie sehr, sehr gut. Ja, ein hartes Partie zum Anschauen waren, glaube ich, die Partie der Carolina Panthers bei den Baltimore Ravens. Eigentlich auf dem Partie her klar, Brien. Am Ende, ja, es ist ein mühseliges 13-3 für die Baltimore Ravens. Ja, man kann froh sein, dass man es gewonnen hat, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass die Ravens das viel höher hätten gewinnen müssen eigentlich.
Ja, aber das hat man irgendwie diese Saison echt oft bei Baltimore. Also Gefühl so, ja, das wird ein easy win, vielleicht sogar im Spiel fühlen sie ganz locker und dann irgendwie wird es doch wieder knapp. Also ich bin da auch echt ein bisschen skeptisch. Also das Team ist ja nicht schlecht, klar, du hast Lamar Jackson, aber es hängt so viel von ihm ab und du hast halt im Receiving Game praktisch niemanden mehr. Also du hast Mark Andrews, klar, der war aber auch nur ein bisschen angeschlagen. Jetzt hattest du mal DeMarcus Robinson mit 128 Receiving Yards bei 9 Receptions. Aber 9 von 9 dahinter also kommt halt auch einfach nicht viel.
Sehr, sehr stark, was er da
gemacht hat. Ja, auf jeden Fall richtig gut. Und es ist auch immer, es gefühlt immer ein anderer. Mal ist es Devin Duvernay, mal ist es Robinson, meistens Andrews. Aber ich würde sagen, das Spiel an sich, klarer Arbeitssieg. Die Panthers natürlich ein Team, das man schlagen muss, wenn man die Playoffs will. Und am Ende haben sie es ja auch gemacht. Also es war jetzt ja auch nicht so wahnsinnig knapp am Ende, aber überzeugt haben mich die Ravens jetzt nicht. Gerade wenn man jetzt irgendwie auf die Playoffs guckt und sagt, hey, wie weit kann es da für die gehen? Ich glaube, da hängt dann doch ein bisschen zu viel von Lamar Jackson ab.
Ja, immerhin führen sie noch in der Division, das darf man nicht außer Acht lassen. Also 7-3 sind, ist aktuell der Rekord, sind sie mit vorne in der AFC North, aber natürlich trotzdem, da ist noch auf jeden Fall einiges zu tun bis zu den Playoffs. Gut, natürlich, man kann auch sagen, es ist noch ein bisschen Zeit bis zu den Playoffs, aber trotzdem, da muss langsam so ein bisschen das Tempo erhöht werden. Das Tempo erhöht haben ein anderes Team, die Washington Commanders, sind wirklich auf so einem, ja, Winning-Streak gerade unterwegs. Ich glaube, fünf der letzten sechs Partien haben sie jetzt gewinnen können. Vier davon mit Tyler Heinicke als Quarterback, jetzt gewonnen mit 23-10 gegen die Houston Texans in einer Partie, wo ja, die Commanders wieder bewiesen haben, die sind aktuell gut unterwegs und natürlich die Texans, ja, da muss ganz, ganz viel sich verbessern.
Also das war wirklich, ich glaube, man kann mittlerweile sagen, der Favorit auf den Nummer 1 Pick, ganz klar, die Houston Texans. Stimmst du mir dazu?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und vor allem noch einen neuen Quarterback. Also ich habe eigentlich Davis Mills, nach dem ersten Jahr sah er gut aus, aber jetzt, nee.
Nee, also ich glaube, da sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo man das definitiv sagen kann. Und ich glaube, dass auch die Texans das nicht anders sehen. Was man in diesem Spiel sagen muss, natürlich, Washingtons Front extrem stark gegen den Lauf. Also am Ende Damien Pierce 10 Carries für 8 Yards. Das ist schon beeindruckend wenig. Der hat ja jetzt so ein paar Teams auch richtig über den Haufen gelaufen. Ja, am Ende solider Sieg gegen ein Team, gegen das man gewinnen muss, aus Sicht der Commanders. Tyler Heinicke, ich bin immer noch nicht überzeugt von ihm. Ich finde, dass er doch sehr auch von den Umständen lebt. Wobei man ihn zugutehalten muss, er gewinnt halt die Spiele im Gegensatz zu Carson Wentz. Also ich verstehe schon, warum sie da bei ihm jetzt bleiben wollen, auch für die Zukunft als Starter. Aber ja, so überzeugen, also wirklich überzeugen, tut es mich jetzt auch nicht.
Ja, du, bin ich absolut bei dir. Also ich weiß auch nicht so ganz, was ich mit Tyler Heinicke machen soll. Wie gesagt, das ist eine schöne Geschichte und so weiter und er schafft es immer wieder so ein bisschen so Siege einzuhören, aber so die langfristige Lösung ist da für mich nicht. Ich glaube, bei Adrian war es, glaube ich, bei seinem Mid-Season-Quarterback-Ranking, er hat da geschrieben, das ist so ein High-End-Backup eigentlich, den du mal reinhauen kannst, wenn ein Quarterback verletzt ist. Das ist er auch natürlich auf jeden Fall, aber so die langfristige Lösung auf der Position ist er einfach nicht. Ich glaube, das müssen wir so ganz, ganz klar sagen. Ich meine, das funktioniert jetzt ganz gut. Man teilt so ein bisschen die Snaps auf Running Back mit Antonio Gibson und natürlich mit Brian Robinson. Terry McLaurin hat so ein bisschen jetzt wieder auch seine Form gefunden. Also da funktioniert es dann schon mit der starken Defense jetzt natürlich auch gepaart. Also von daher, das läuft da schon. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht die langfristige Lösung da auf der Position. Dann lass uns noch auf das, ja, spannendste Spiel, das Teamspiel, das am längsten gedauert hat, darauf zu sprechen kommen. Dieses Duell zwischen den Denver Broncos und den Las Vegas Raiders war die einzige Partie, die in die Verlängerung gegangen ist. Ja, was soll man sagen? Derek Carr ist der King der Verlängerung, ist der den besten Rekord in Overtime-Spielen von Quarterbacks, die mindestens 10 Spiele dort gemacht haben, hat 8-2, also 8 Siege gewonnen, 8 Siege, 2 Niederlagen kassiert, besser als Tom Brady, gewinnt jetzt mit seinem Team 22-16 in einer Partie, wo ja wieder wir viel überreden können, wie schlecht die Broncos Offense ist, auch wenn es jetzt einen neuen Play-Call, also wenn man jetzt auch die Play-Calling-Duties jetzt nicht mehr bei Nathaniel Hackett legen, aber trotzdem, das ist bei beiden nichts Halbes, nichts Ganzes.
Ja, also Russell Wilson, ich hatte so Mitte des Spiels echt das Gefühl, okay, das läuft ein bisschen besser, jetzt nicht überragend, aber zumindest mal so ein leichter Schritt nach vorne, aber irgendwie am Ende ist es dann doch wieder so das Gleiche wie die ganze Saison und die Raiders, glaube ich, brauchten dringend einen Sieg, ich glaube, auch für Josh McDaniels ist das nicht so ganz unwichtig, weil ja, 2-7 ist halt auch einfach nicht das, was sie sich, glaube ich, vorgestellt haben. Und die Broncos und Raiders sind so ein bisschen für mich so dieses Spider-Man-Meme, die so auf sich zeigen und ja, eigentlich das Gleiche sind, weil es sind beides Teams, die, glaube ich, deutlich, deutlich höhere Ambitionen hatten vor der Saison. Und ja, Stand jetzt, muss man ganz klar sagen, Playoffs, glaube ich, für beide Teams doch in weiter Ferne.
Ja, angesichts des Rekords von 3-7 und der starken AFC wird das auf jeden Fall eine schwierige Herausforderung. Ich meine, wir müssen nur in die AFC East schauen und da sind sie ja schon jetzt schon 3 Spiele zurück. Also da wird das schon wirklich enorm schwierig, das da zu schaffen. Sowieso die AFC East und NFC East überraschend stark. Beide haben nach 11 Spieltagen alles mindestens 6 Siege. Das gab so vorher überhaupt nur ein einziges Mal. Also eine Division hat das jemals überhaupt geschafft. Das war die AFC North. 2014 war das, genau, so ist richtig. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben gehabt. Also es ist schon wirklich ja sehr, sehr überraschend nach dieser Umstrukturierung 2002, dass es erst 3 Divisions geschafft haben und 2 sogar jetzt noch in diesem Jahr. Und vor allem bei Teams, wo wir da vor der Saison gedacht haben, okay, die werden nie und nimmer nach 11 Spielen 6 Siege haben. Aber das zeigt natürlich auch, wie unberechenbar doch teilweise diese NFL ist. Und ja, wir wollen jetzt eine kurze Pause machen, haben dann gleich noch einzelne Partien, auf die wir sprechen wollen. Noch mehr ins Detail, natürlich auch noch bei 1-2 Partien gehen. Das Partie der Chiefs gegen die Chargers, und natürlich nochmal genau drauf schon, natürlich auch die spannende Duelle in der NFC mit den Dallas Cowboys gegen die Minnesota Vikings. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ja, und wir machen weiter und wollen uns nicht nur mit weiteren Partien des 11. Spieltags beschäftigen, der Week 11. Und ja, wollen natürlich noch ein, zwei Partien noch ein bisschen im Kürzeren gehen, bevor wir dann ein bisschen auf längere Partien drauf schauen wollen, uns ein bisschen länger mit Analyse aufhalten wollen. Lass uns mit der Partie der Cincinnati Bengals und den Pittsburgh Steelers beschäftigen, Brien. 37-30 heißt es am Ende für die Bengals, die in Pittsburgh gewinnen. Eigentlich standesgemäß, aber ich war dennoch überrascht, wie gut eigentlich die Steelers mitgehalten haben über den Verlauf der Partie.
Auf jeden Fall. Also die Chemie zwischen Kenny Pickett und George Pickens ist einfach richtig gut. Also Pickens ist so ein Spieler, wo ich sage, der kann mal richtig, richtig gut werden. Und auch das Running Game diesmal überraschend gut. Najee Harris natürlich mit 2 Rushing Touchdowns. Das ist natürlich schon überraschend. Also insgesamt denke ich die Pittsburgh Steelers besser, als man dachte. Aber am Ende, ja, muss man halt auch sagen, das 30-37 täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass, glaube ich, schon das Spiel deutlicher war aus Sicht der Bengals. Also, dass die Bengals das schon deutlich, oder sagen wir mal, sehr verdient gewonnen haben. Ja, also die Passing Offense tatsächlich jetzt auch ohne Ja'Marr Chase immer noch mittlerweile funktioniert deutlich besser. T. Higgins auch jetzt immer besser eingesetzt, ja. Joe Mixon natürlich in dem Spiel raus mit einer Gehirnerschütterung, aber auch Samaje Perine, der Backup, hat es richtig gut gemacht, sogar 3 Touchdowns erzielt am Ende. Also von daher denke ich, ja, das Ergebnis ein bisschen knapper als das Spiel, aber nichtsdestotrotz die Steelers mit einer guten Leistung.
Ja, definitiv. Und die meisten Punkte, also zum ersten Mal seit Woche 10 2020 haben sie 30 Punkte mal wieder geknackt. Also das zeigt auch wirklich, wie schwer sich auch offensiv in den letzten 2 Jahren getan haben. Übrigens damals auch gegen die Cincinnati Bengals. Damals haben sie 36-10 noch gewonnen, aber das waren, wie gesagt, noch andere Zeiten. Aber ja, immerhin, also man hat mal 30 Punkte erzielt. Man hat mal wirklich was hinbekommen und das sollte Hoffnung machen, auch wenn es natürlich am Ende 37 zu viel sind, klar. Aber ich denke trotzdem, dass man vielleicht zumindest versucht, offensiv ein bisschen was Positives mitzunehmen in der Saison, wo sie ja sowieso so ein bisschen im Umbruch sind, aktuell ja nur 3 Siege nach 11 Partien oder nach 10 Partien, die sie absolviert haben, also von daher ist nicht viel Positives, aber zumindest mal 30 Punkte geknackt mal wieder, ich denke, das kann man auf jeden Fall als positiven Aspekt aus dieser Partie mitnehmen. Dann lass uns, Brien, auf ein spannendes Spiel zu sprechen kommen, oder zumindest eins mit Spannung erwartetes Spiel zu sprechen kommen. Die Buffalo Bills gegen die Cleveland Browns. Am Ende gewinnen die Bills mit 31-23 und es war so ein bisschen, okay, was macht Josh Allen diesmal? Die letzten 2 Partien, die er gehabt hat, die waren echt nicht gut. Ja, ich würde sagen, er hat sich verbessert. Es ist noch nicht ganz fehlerfrei auf jeden Fall. Da muss er auf jeden Fall noch gucken, dass er da ja konstanter wird und einfach diese Fehler, die er immer noch in seinem Spiel hat, möglichst abstellt, weil das kann natürlich dann gerade in der Postseason sehr, sehr kostbar sein.
Ja, genau. War halt ein solides Spiel, wo man sagt, okay, er hat keinen wirklichen Fehler gemacht, aber jetzt auch nicht, ja, das Spiel extrem an sich gerissen und den Gegner komplett dominieren. Also ich würde sogar sagen, dass Jacoby Brissett vielleicht sogar die bessere Leistung gezeigt hat von den beiden Quarterbacks in diesem Spiel. Aber letztendlich sind die Bills halt einfach das bessere Team. Und ich glaube, das haben sie halt schon gezeigt. Was ich ganz interessant fand, ich glaube, kurz vor der Pause war es, da hat der Head Coach Sean McDermott von den Bills mal sich Stephon Diggs so ein bisschen zur Brust genommen, lange Diskussion geführt. Würde jetzt nicht sagen, dass sie gestritten haben oder so, aber hat ihm da doch ein bisschen was erzählt. Und das scheint echt gut gewesen zu sein. Also direkt danach war ja praktisch der Touchdown von Diggs. Also vorher hatte er, glaube ich, kein einziges Target. Und danach dann am Ende 4 Receptions für 48 Yards und einen Touchdown. Also was auch immer er ihm da gesagt hat, das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und ja, am Ende hat sich einfach das bessere Team in diesem Duell, denke ich, durchgesetzt.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass sich die beste Mannschaft durchgesetzt hat. Ich meine, da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie der aktuelle Rekord bei beiden Mannschaften ist. Das ist doch, glaube ich, relativ klar, welcher oben mitspielt und welcher er unten mitspielt. Und ja, da ging es mit Sicherheit um das Thema, dass er Targets bekommt. Das ist, glaube ich, aktuell so ein großes Problem, das war zumindest zu dem Zeitpunkt das Problem, dass er halt noch keinen einzigen Ball bekommen hat. Und wir kennen es halt, Stephon Diggs. Er möchte gerne den Ball bekommen. Er ist ja so ein bisschen auch so ein demanding Typ von seinem Charakter her, dass er doch gerne möglichst alle Targets am besten sieht. Aber in diesem Fall hat das halt nur noch nicht so viel bekommen, deswegen, ja, am Ende ist es egal, man gewinnt. Natürlich jetzt, wenn wir drauf schauen, auf die Cleveland Browns, 3-7, die Bengals haben 3 Siege mehr als man selbst. Ja, das muss man sich jetzt steigern. Jetzt kommt ja wahrscheinlich jetzt in der nächsten Partie dann auch Deshaun Watson zurück nach seiner Sperre. Das wäre natürlich dann aus Sicht der Browns, es ist natürlich jetzt mal gucken, was man auch daraus machen kann, weil das wird schon sehr, sehr schwierig, noch in die Playoffs reinzukommen.
Ja, nächste Woche spielen sie dann zu Hause gegen Tampa Bay. Ist jetzt auch nicht so das leichteste Spiel, wenn man jetzt sagt, okay, wie lange hat Deshaun Watson kein NFL-Spiel mehr gespielt? Ja, und dann das eher als erstes Spiel direkt Tampa Bay. Also die haben ja jetzt auch keine ganz so schlechte Defense. Von daher bin ich da mal sehr gespannt. Was man natürlich sagen muss, es wird wahrscheinlich auch viel auf Watson ankommen, weil wenn Tampa Bay 1 kann, dann ist es den Lauf stoppen. Und das haben wir ja auch jetzt hier gegen die Bills gesehen. Ja, am Ende Nick Chubb 1,4 Yards per Carry. Das ist halt einfach viel zu wenig. Und das ist halt so ein Team, die Browns sind halt ein Team, das kommt halt übers Running Game. Und dann kommt eben das Passing Game so ein bisschen, ja, bringt vielleicht was darüber hinaus. Aber sie brauchen diese Baseline vom Running Game. Und die hatten sie in diesem Spiel nicht. Und ich bin gespannt, wie das dann im nächsten Spiel ist. Ob Deshaun Watson dann wirklich der Quarterback ist, der sagt, okay, mit dem sie sagen können, okay, auch wenn wir nicht den Ball laufen können, können wir trotzdem die Spiele eben durch unsere Passing Offense gewinnen.
Ja, definitiv, definitiv. Also das ist sehr, sehr spannend jetzt zu beobachten, wie das umgesetzt wird, wie man dann vielleicht auch neue Optionen findet. Ich finde eigentlich, dass es Kollege Jacoby Brissett relativ gut gemacht hat, auch in der Partie, aber merkt halt einfach seine Limitierung einfach im Passing-Game. Deswegen ist er ein guter, solider Backup, den man haben kann, der mit dem auch mal Spiele gewinnen kann, aber halt diese langfristige Lösung nicht ist. Und da schauen wir mal natürlich, wie Deshaun Watson empfangen wird. Das ist natürlich sehr, sehr spannend als allererst und natürlich dann, was er dann auch noch jetzt nach dieser anderthalbjährigen Pause dann noch hinbekommt. Das sind ja schon sogar fast 2 Jahre, wo er kein Football gespielt hat auf höchstem Level. Also da sind wir mal sehr gespannt, was es dort geben wird bei den Cleveland Browns. Dann lasst uns mal, Brien, weitermachen, uns mit einer Partie ein bisschen mehr noch im Detail beschäftigen und zwar dann auch den Blick werfen auf ein Division-Matchup. AFC East, die New England Patriots gegen die New York Jets. Die Jets hätten mit einem Sieg die Division-Krone übernehmen können. Ja, hat nicht ganz gereicht. Am Ende verlieren sie mit 3-10 gegen die Patriots in einer Partie, die wirklich, vor allen Dingen die schwache Offensive der Jets weggeworfen hat. Man hatte 10 Punts, nur 9 Completions hatte Zach Wilson. Ich glaube, das sagt relativ viel über diese Partie aus.
Ja, also mein erster Takeaway von diesem Spiel ist auf jeden Fall, die Jets sind auf jeden Fall verflucht. Sie können die Patriots einfach nicht schlagen.
Ja.
Also das sind jetzt schon 14 Spiele in Folge, die Patriots immer gewonnen haben. Also unglaublich.
Das war auch vor allem im letzten Spiel, wo sie ja die deutlich bessere Mannschaft gewesen sind, aber trotzdem verkackt haben.
Es ist einfach unfassbar. Und hier war es ja auch wieder, also man war ja eigentlich gleich auf. Und dann kurz vor Ende des Spiels ein 84 Yards Punt-Return zum Touchdown. Übrigens der erste Punt-Return-Touchdown in dieser Saison. Also ich hab da gesessen und das Spiel gesehen und ich war einfach fassungslos, weil ich dachte, okay, hau das Ding doch einfach ins Aus. Es ist ja jetzt nicht so, als ob die Patriots-Offense so wahnsinnig erfolgreich war, wo man dachte, okay, die machen jetzt hier noch Punkte in den letzten, 20 Sekunden oder so. Und es ist halt einfach also die Jets sind einfach ein Team, das wahnsinnig traurig anzusehen ist, weil mittlerweile die Defense ist ja wirklich Spiel um Spiel richtig, richtig stark. Wieder kein Touchdown zugelassen, beziehungsweise kein Offensiv-Touchdown zugelassen. Ja, der Punt-Return ja dann in den Special-Teams. Aber ja, also wenn dein Starting-Quarterback 9 Completions im Spiel hat, du aber 10-mal puntest, dann weißt du, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Offense mit Joe Flacco hat tatsächlich, ehrlich gesagt, besser ausgesehen, oder? Wie siehst du das?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß, also schon teilweise schon so ein bisschen. Ich finde einfach, du merkst halt irgendwie Zach Wilson an, dass er einfach nicht so diesen Schritt nach vorne macht. Natürlich, klar, er ist in Jahr 2, wir dürfen nicht vergessen, auch andere Quarterbacks haben es auch nochmal in Jahr 3, in Jahr 4 nochmal so einen Sprung nach vorne geschafft, aber man möchte halt schon auch irgendwann so eine gewisse Entwicklung einfach sehen bei ihm, die man jetzt nicht so in der Form halt sieht. Und natürlich, dann hast du halt mit dem erfahrenen Joe Flacco, der mit Sicherheit jetzt in seinem Alter auch sehr limitiert ist, klar. Aber da ist halt schon so, er macht weniger Fehler, er ist auch so ein bisschen so ein Routinier, der so ein Team auch so ein bisschen eher Sicherheit vielleicht auch gibt, wo dann auch in die Offensive Line sich dann auch nicht so viele Gedanken machen muss. Das ist dann auch ein bisschen einfacher. Aber ja, also das ist ja, mir fällt da auch nicht so viel ein. Ich meine, das ist irgendwie, es ist so nichts Halbes, nichts Ganzes, was in der Offensive halt zustande kommt. Ich habe es ja gesagt, 9 Completions nur bei 22 Pass-Attempts, 77 Yards, hat 4 Sacks einstecken müssen. Natürlich in der Offensive Line, die auch durchaus wackelig ist, das möchte ich jetzt nicht außer Acht lassen. Da gab es auch von einigen anderen Verletzungen mit Sicherheit so ein bisschen so ein Shake-Up, wo so ein bisschen diese Routine so ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber trotzdem, also irgendwie so ein bisschen mehr habe ich mir erwartet. Man kann natürlich aber auch sagen, okay, das sind halt die Patriots. Gegen die Patriots verlieren sie halt immer.
Ja, klar.
Trotzdem, ich meine, offensiv muss es besser werden.
Ich will da jetzt auch nicht komplett raufhauen auf Zach Wilson, aber was mir halt schon auffällt, es sind halt diese Pässe, die er immer wieder drin hat, die einfach komplett zum Gegner gehen. Es war ja jetzt auch wieder, da hat er dann auch teilweise noch Glück, dass es dann eben keine Interception gab. Es ist diesen einen Ball über die Mitte komplett zum Gegner wird dann gedroppt vom Verteidiger. Und das sind halt so Bälle, die ich immer wieder sehe. Und das ist halt das, was ich bei Wilson so schwierig finde. Dass man sieht zwar immer noch teilweise, ja, okay, hier sieht man das Potenzial aufblitzen, aber er macht halt immer noch die gleichen Fehler, die er letzte Saison gemacht hat. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, okay, da sieht man halt so gar keinen Fortschritt. Während aber das Team um ihn rum eigentlich immer besser wird. So, ja, auch das Receiving Core ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also Elijah Moore, eigentlich ein grundsolider Slot-Receiver. Garrett Wilson hat auch diese Saison schon ein paar richtig, richtig gute Ansätze gezeigt. Jetzt war es ein Denzel Mims, der hier der Leading Receiver war, auch wenn es jetzt nur 2 Receptions für 35 Yards waren, aber hatte immerhin 6 Targets. Also da ist ja durchaus Potenzial, ja. Und auch wenn du jetzt sagst, okay, Breece Hall hat sich verletzt, der war nun mal so dieser Nummer 1 Running Back, der halt wirklich für Big Plays gesorgt hat, aber Michael Carter und James Robinson sind jetzt auch nicht so schlecht. Also eigentlich sollte das Team besser sein offensiv. Ja, und es ist jetzt ja auch nicht so, dass es nur gegen die Patriots war, sondern die letzten Wochen haben wir das immer mal wieder gesehen, dass sie dann teilweise die Spiele vielleicht noch gewonnen haben durch die Defense. Aber du kannst halt auf Dauer dich nicht darauf verlassen. Und da, also die Jets sind an einem Punkt, wo man sich zumindest mal Gedanken machen sollte über den Quarterback, glaube ich.
Ja, und ich meine natürlich, klar, jetzt bist du mit 6-4 so relativ gut da. Das kann natürlich dann für den kommenden Draft ein bisschen schwierig da werden, sich da einen guten zu holen, wenn man natürlich relativ spät erst picken wird. Und deswegen kann man nur mit dem Uptrade arbeiten. Ob die natürlich in so einer Lage sind, schon über einen Uptrade nachzudenken, vom Roster her, war ich noch so ein bisschen zu bezweifeln. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Free Agency ab und so weiter. Aber ja, da muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Beziehungsweise vielleicht gibt man ihm noch ein bisschen Zeit für ein Jahr 3 und holt sich dann irgendwie einen starken Backup. Keine Ahnung, muss man überlegen, was man da vielleicht dann noch macht. Also da gibt es damit hier auch Optionen, vielleicht die dann auf dem Markt sein könnten, ne? Je nachdem, was mit vielleicht Taylor Heinicke oder so beispielsweise passiert. Also schauen wir mal, wie es für die Jets dort auf jeden Fall weitergeht. Lass uns dann auf jeden Fall, ich wollte noch auf jeden Fall erwähnt haben, dieser Punt-Return-Touchdown war ja sowieso der zweitspäteste überhaupt in der NFL-Geschichte. Ich glaube, es hat nur DeSean Jackson mal mit auslaufender Uhr nochmal einen Punt-Return-Touchdown gemacht, um den Sieg noch hinzuholen. Also schon sehr, sehr überraschend. Und das ist zudem das erste Spiel seit mindestens 40 Jahren, wo ein Special Teams oder Defensive Touchdown der erste Touchdown der Partie ist und dazu noch in der letzten Minute erzielt wurde. Also das spricht dafür, wie verrückt diese Partie gewesen ist, die sowas von dominiert wurde von beiden Defensiven. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ne? Auf der einen Seite natürlich die starke Jets-Defense, aber auch die Patriots-Defense, wo sich vor allen Dingen ja Matt Judon immer mehr in den Vordergrund spielt, hat jetzt 13,5 Sacks schon, hat wieder anderthalb gesammelt, zwei Quarterback-Hits, also der hat wirklich nochmal bei den Patriots nochmal seine Karriere nochmal richtig aufleben lassen und ja, sogar macht sie so ein bisschen, schickt sie ein bisschen an, den Patriots Sack-Rekord einzustellen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Defense war auch überragend, das muss man echt nochmal ganz klar erwähnen. Wobei man sagen muss, die Patriots konnten ja den Ball sogar ganz gut bewegen. Also da waren ja auch noch zwei vergebene Field Goals von Nick Folk. Also
stimmt, ja. Ja, es war auf jeden Fall eine verrückte, eine irre Partie. Am Ende stehen jetzt beide mit 6 Siegen da und deswegen habe ich eben schon angekündigt, das ist damit die zweite Division jemals oder einer der drei Divisions jemals, die es halt geschafft haben, nach 11 Partien mit mindestens 6 Siegen dazustehen, jeder der Teams. Und da ist wirklich noch alles möglich. Also wenn mir das vor der Saison einer gesagt hätte, dass es hier einen Vierkampf um den Division-Krone geht, dann hätte ihn wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Aber so sieht's aus. Wir machen jetzt eine Pause, kommen dann gleich zurück, werden natürlich noch über Teams sprechen, die auch in einem verrückten Kampf noch um die Playoffs sind. Auch noch ein paar, nicht so ganz zumindest um die Division-Krone, aber zumindest dahinter ist es auf jeden Fall sehr, sehr brisant. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns ja den Blick jetzt richten auf die NFC East. Ich habe mir gerade über die AFC East gesprochen, kommen jetzt zur NFC East und den Philadelphia Eagles, die alle in der vergangenen oder Woche 10 ja verloren haben, überraschenderweise gegen die Washington Commanders und sie jetzt auch wieder sehr, sehr schwer getan haben gegen ein angenocktes Team. Gewinn knapp mit 17-16 gegen die Indianapolis Colts. Zum ersten Mal haben sie es wieder zum ersten Mal seit 41 Partien, also um dann zusammenzufassen, seit 2010 haben sie es mal wieder geschafft, einen Rückstand von 10 oder mehr Punkten im vierten Viertel aufzuholen, um dann am Ende hier mit 17-16 zu gewinnen. Breen, das war eine ganz schöne Kraftleistung für Eagles, die so ein bisschen, ja, jetzt glaube ich noch ein bisschen diese Nachwehen, diese Niederlage gespürt haben, beziehungsweise auch man gesehen hat, wie man so diese Eagles so ein bisschen knacken kann, wenn man das Spiel der Washington Commanders gesehen hat.
Auf jeden Fall. Und wenn man sich die Colts anguckt, die sind ja auch ein Team, das jetzt gar nicht so unähnlich ist dem Commanders. Also die auch viel übers Running Game gehen. Quarterback haben, bei dem man nicht so genau weiß, was man bekommt. Wobei, man muss ganz klar sagen, also jetzt seit Matt Ryan wieder zurück ist, als Starter läuft es dann doch deutlich besser. Also da muss man echt mal sagen, also dieses Benching von Matt Ryan, ich habe es echt damals schon nicht verstanden, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er das Hauptproblem ist. Und ich verstehe es jetzt auch immer noch nicht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, jetzt, ja, völlig okay Leistung von Matt Ryan, der so ein bisschen so dieser Game Manager ist. Und ja, es reicht halt dann teilweise für die Colts. Und Jeff Saturday, also mittlerweile kann man jetzt so sagen, nach zwei Spielen, erst der Sieg und jetzt im zweiten Spiel auch fast sogar wieder ein Upset gegen die Eagles, das ist schon beeindruckend. Also die Colts deutlich verändert. Ja, das darf man nicht vergessen. Und ist, glaube ich, immer schwierig, so gegen so ein Spiel, gegen so ein Team zu spielen. Man muss auch sagen, Jalen Hurts jetzt nicht überragend. Gerade als Passer war es jetzt kein überragendes Spiel. Aber am Ende, auch hier würde ich dann ganz klar sagen, am Ende setzt sich dann doch durchaus auch verdient das bessere Team durch.
Ja, das würde ich definitiv auch sagen. Das sind ja auch eigentlich das bessere Team auf jeden Fall. Und man hat sich auch wirklich dann hinten raus auch gesteigert. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Natürlich, glaube man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass einfach dieser Ausfall von Dallas Goedert, das können die nicht mal eben so kompensieren bei den Philadelphia Eagles. Dafür war er erstmal natürlich eine zu wichtige Rolle eingenommen in der im Passing-Game und natürlich aber auch im Run-Game, wo als Blocker gute Arbeit geleistet hat, wo man jetzt natürlich sich ein bisschen gucken muss, okay, was machen halt die Backups, was macht ein Jack Stahl, der da als erster Mann natürlich danach erstmal kommt, und da muss man so ein bisschen, ja, Möglichkeiten finden, wie man dann ein bisschen das Ganze umbaut. Immerhin hat man dann auf Devontae Smith und AJ Brown zumindest aufbauen können, die beide gutes Receiving-Game hatten. Jetzt kein überragendes, aber es war zumindest insoweit solide. Und ansonsten ja, hat man sich dann wirklich, wirklich gut steigern können und sich auch mal darauf verlassen können, dass natürlich auch die Defensive es zumindest halt nicht zu deutlich hat werden lassen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man einfach diese Defensive, die man ja nochmal verbessert hat, ne, nochmal draufgelegt hat mit Damekin Su, mit Linval Joseph, also die man ja nochmal
verstärkt hat in der Front. Die hatten ja sogar beide dann einen Sack zusammen.
Ja.
Also es war auch ein ganz witziges Play, weil da so die beiden gerade diese Woche unterschrieben, spielen gegen die Colts und direkt zusammen Sack, das war schon ganz lustig. Also nicht ganz so schlecht die Defensive Line der Philadelphia Eagles und auch echt nochmal deutlich verstärkt. Das muss man echt nochmal sagen. Also so die Breite ist es jetzt. Ja? Also es ist ein Team, das sich echt auch darauf verlassen kann, dass die Defense auch mal solche Spiele eben, wie du es auch schon gesagt hast, eng hält. Und dann ist die Offense eben gut genug. Auch Jalen Hurts, gerade auch eben im Running Game, ist er immer wieder gefährlich. Und so war es ja auch am Ende dann der Rushing Touchdown, der ihnen die Führung gegeben hat. Ja, da hat man dann eben wieder gesehen, wie viel Qualität in dem Team steckt.
Ja, definitiv. Also das hat man da wirklich nur mal eiskalt gesehen, wie viel, also man, du musst überlegen, die haben ja nochmal danach gelegt. Also das ist auch wirklich, wo sie sagen, okay, sie sind halt bereit, diesen Weg zu gehen, dafür alles zu investieren, und dass es in diesem Jahr halt klappt. Und ich denke, sie haben sich da, ich glaube, dieser Sieg tut dann nochmal auch gut für die Moral, einfach auch zu beweisen, okay, wir können auch, wenn es vielleicht auch mal nicht läuft, nochmal so eine Partie gewinnen. Das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du dann so klare Erfolge einfach einfährst und auch nach so einer Niederlage dann zurückzukommen. Also ich glaube, es ist gerade für den mentalen Aspekt natürlich nochmal ein sehr, sehr wichtiger Erfolg gewesen. Lass uns natürlich dann auch mit den Indianapolis Colts beschäftigen. Zweites Spiel von Jeff Saturday, der ja durchaus auch kritisch gesehen wurde, als er eingestellt wurde, wo es jetzt wohl auch eine Untersuchung geben wird, inwieweit da bei dieser Anstellung da überhaupt gewisse Regeln eingehalten worden sind im Rahmen von einer Interims-Headcoach-Lösung. Trotzdem jetzt zweimal knappe Ergebnisse gezeigt, also er hat es doch schon irgendwie hinbekommen, das Team so ein bisschen wieder auf Kurs zu bekommen, auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat.
Das ist ja auch so ein bisschen dieser klassische Effekt des Trainerwechsels, den ja jetzt sportübergreifend viele Teams immer für sich entdecken, dass eigentlich fast egal, welcher Headcoach dann eben neu kommt, dass der dann es versteht, relativ schnell durchaus erfolgreich mit dem Team zu sein. Also das ist was man schon häufiger gesehen hat und jetzt auch wieder bei den Colts. Ich glaube, das Problem ist vielleicht dann nicht, wenn es ganz gut läuft, sondern wie ist so ein Coach, wenn es dann mal gar nicht läuft, weil da, glaube ich, kommt dann eher so dieses Problem, dass er eben keinerlei Coaching-Erfahrung im College oder in der NFL hat, zum Tragen. Und das ist, glaube ich, so das, was man bei den Colts jetzt betrachten sollte. Wie geht es jetzt über die nächsten Wochen weiter? Ja? Nächste Woche Monday Night gegen die Pittsburgh Steelers. Auch ein Spiel, was man durchaus gewinnen kann. Aber ich bin halt mal, also was ich mich frage, ist halt, wie gehen sie es an und wie agiert dann der Head Coach, wenn eben es mal nicht so läuft?
Genau, das ist natürlich so etwas, wo man dann natürlich dann auch einfach genau das dort sehen wird, inwieweit er dann mit so, ja, mal Rückschlägen klarkommt und so weiter, wo es dann wirklich nochmal ein bisschen spannender wird. Mal immerhin, Jonathan Taylor bekommt jetzt viel häufiger wieder in den Ball, sein Average 3,8. Ist mit Sicherheit ausbaufähig, würde ich es einfach sagen muss. Also da ist auch mit Sicherheit die Offensive Line noch gefordert, die noch nicht so diese Konstanz hat jetzt der letzten Jahre. Ansonsten Michael Pittman Jr. mit 6 Receptions für 75 Yards. Parris Campbell 5 Receptions, 67 Yards. Also das ist alles in Ordnung, das ist solide, das ist halt aber nicht dieser Ausreißer, den man mal braucht einfach. Ich glaube, da muss er, glaube ich, noch mehr dafür sorgen, dass dann wirklich mal so ein Outbreaker-Game von den Jungs mal kommt und die dann auch möglichst dann konstanter dann einfach zu sehen, dass dann halt einzelne Spieler es dann schaffen, die 100-Mark-Jacke besonders zu knacken in der Offensive.
Genau, das würde ich auch sagen. Zum Beispiel letzte Woche hatte man es ja auch so. Dann hattest du vielleicht mal Matt Ryan Run über irgendwie 20, 30 Yards, was man ja eigentlich jetzt gar nicht so von ihm kennt. Aber die Colts brauchen halt immer so ein bisschen dieses Überraschungselement und sie brauchen halt irgendwie überraschende Plays, mit denen sie eben viele Yards überbrücken können. So, das ist das Ding, was sie halt in der Offense brauchen. Sie versuchen es halt immer über Jonathan Taylor. Der hatte ja auch letzte Woche ein richtig gutes Spiel, diese Woche halt auch okay. Aber ja, ich es ist halt gegen die absoluten Top-Teams reicht es dann vielleicht nicht ganz.
Genau, und ich meine, das ist auch nichts Schlimmes, dann zeigt es einfach nur, dass du halt nicht das Top-Team bist, was du halt gerne sein willst. Und dann, wenn wir uns gucken, aktuell sind wir bei 4, 6 und 1 da. Jetzt sind sie immerhin zwar noch vor den Jacksonville Jaguars, sind auch noch im Kampf um so einen Playoff-Platz. Wird natürlich nicht einfach, klar, das darf man auch nicht außer Acht lassen, aber zumindest sind sie noch in der Nähe. Ob das wirklich dann reichen wird, ich wage es noch mal ein bisschen zu bezweifeln, bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber gut, wir werden sehen, wie sie das hinbekommen jetzt in den kommenden Wochen. Ob sie es da schaffen, sich so ein bisschen dann noch ein bisschen mehr rauszustimmen, ob sie dann wirklich dann nochmal so eine Siegesserie starten können. Ich habe noch so ein bisschen meine Zweifel, aber gut, wir werden es sehen. Ich meine, die Gegner sind auch nicht einfach. Jetzt bei den Raiders, beziehungsweise jetzt bei daheim gegen Steelers geht noch, aber dann bei den Cowboys, dann bei den Vikings, dann daheim gegen die Chargers, dann bei den Giants, am Ende noch gegen die Texans daheim. Also das ist ein schweres Restprogramm, was auf sie auf jeden Fall wartet. Dann lass uns direkt dann noch zu zwei Teams kommen, die ich gerade erwähnt habe. Dallas Cowboys gegen die Minnesota Vikings. Breen, das war auch eine Partie, die es stattgefunden hat. Ja, ich hatte gedacht, das wird eine spannende Partie. Ich wurde relativ enttäuscht. Die Partie war relativ schnell schon entschieden. Am Ende gewinnen die Dallas Cowboys mit 40-3 bei den Vikings. Der höchste Erfolg, also der größte Punktunterschied, den sie auswärts jemals eingefahren haben, ihrer Franchise-Geschichte. Und die ist schon sehr, sehr lang. Es war Cowboys von Beginn an bis zum Ende.
Also absolute Dominanz und ich glaube, ich spreche dafür alle, wenn ich sage, das hatte so, glaube ich, kaum jemand erwartet. Die Vikings sind ja auch so ein Team, das es irgendwie immer schafft, die Spiele eng zu gestalten, auch wenn sie vielleicht hoch gewinnen sollten. Und vor allen Dingen nach dem Spiel letzte Woche gegen die Bills, ja, nach dem Sieg, ne, das war natürlich so ein absoluter Statement-Sieg, wo man sagt, okay, jetzt sind die Vikings endlich da angekommen im Kreis der absoluten Contender. Und dann kommen die Cowboys und ja, überrollen die aber mal wirklich komplett. Also die Defensive Line, ja, hat wirklich, die Defensive Line der Cowboys hat ja gefühlt gemacht, was sie wollte. Es hat sich ja auch noch Christian Darrisaw verletzt im Spiel, der Left Tackle der Vikings mit einer Gehirnerschütterung rausgegangen. Und ich meine, also Micah Parsons alleine mit 10 Pressures, 2 Sacks, 1 Forced Fumble, also absolutes Monsterspiel. Und es ist ja bei den Cowboys so, die haben ja nicht nur Micah Parsons, sondern die haben auch noch einen Dorrance Armstrong, die haben auch noch einen DeMarcus Lawrence, ja, die haben Dante Fowler, die haben einfach so unglaublich viel Talent in der Defensive Line. Und wenn du dann, wie die Vikings, eine Offensive Line hast, die vielleicht okay ist, aber nicht überragend, und dann eben noch vielleicht der beste Spieler in der Offensive Line oder vielleicht der wichtigste Spieler mit dem Left Tackle dann raus muss, dann wird's halt echt schwer und das war schon echt beeindruckend. Und auf der anderen Seite kann ich nur sagen, gib Tony Pollard mehr Touches. Tony Pollard ist besser als Ezekiel Elliott. Ich hoffe, die Cowboys werden das bald mal komplett verstehen, dass sie einfach mal Tony Pollard den Ball geben müssen und der macht daraus was.
Ja, wenn wir uns den Average anschauen, spricht relative Bände. Ezekiel Elliott und Daniel Tony Pollard hatten beide 15 Carries. Naja, sagen wir so, der eine hatte 42 Yards, der andere hatte 80 Yards. Pollard hat 80, Ezekiel Elliott 42, Elliott dadurch ein Average von 2,8, Pollard 5,3. Also ich denke, das untermauert das relativ klar, was Breen gerade gesagt hat, dass einfach Tony Pollard einfach wirklich eine überragende Waffe ist und auch natürlich im Passing-Game, ne? Bester Receiver mit 109 Yards. Ich habe Glück, dass ich ihn aufgestellt habe. 2 Touchdowns nochmal gefangen. Also ich habe beide in meinem Fantasy-Team und ich entscheide mich immer häufiger für Tony Pollard, weil der einfach wirklich konstanter einfach abliefert und du dich einfach darauf verlassen kannst, dass er halt auch im Receiving-Game einfach auch eingebunden wird. Und das hat er wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Wirklich eine rundum gelungene Partie von den Dallas Cowboys. Ich glaube, das kann man einfach nur hervorheben, was sie dort gemacht haben. Und ich glaube auch, die hatten schon im dritten Viertel schon 7 Sacks gesammelt und damit schon ihren Saisonrekord eingestellt. Also das hat auch gezeigt, wie dominant diese Front gewesen ist, wie sie wirklich machen konnten, was sie wollten gegen die Offensive Line der Minnesota Vikings und Kirk Cousins. Ja, er kann einfach nicht gewinnen gegen die Dallas Cowboys. Sein Rekord 2-9 jetzt, die meisten Niederlagen gegen ein einziges Team sind gegen die Dallas Cowboys. Also, Kirk Cousins kann einfach nicht gegen die Cowboys gewinnen, aber trotzdem, also die Vikings, das müssen sie ganz, ganz schnell abhaken, weil das darf dir sowas nicht passieren, wenn du mit 8-1 in das Spiel reingehst.
Auf jeden Fall. Sie wollen eben als Contender gesehen werden und dann darfst du eben in so einem Spiel nicht untergehen. Jetzt im nächsten Spiel dann gegen die Patriots, auch eine durchaus unangenehme Offense und insbesondere die Offensive Line. die Patriots haben ja nun auch keinen schlechten Pass-Rush. Wir hatten vorhin auch über Matthew Judon gesprochen. Und ja, wenn sie haben sogar, glaube ich, schon Christian Darrisaw für das nächste Spiel, weil es ja am Donnerstag ist, schon als ausgeruled. Also der ist definitiv gegen die Patriots nicht dabei. Und da bin ich echt mal gespannt, ob sie da dann vielleicht ja andere Lösungen finden, um mit einer sehr guten Defensive Line zurechtzukommen, weil das war wirklich gar nichts. Passing Game, es ging gefühlt nichts, ja, also Kirk Cousins konstant unter Druck und dann hilft dir auch ein Justin Jefferson nicht.
Ja, ist so. Also wo man auch sagen muss, Justin Jefferson ist auch komplett komisch. Hat in den letzten 21 Partien, da hat er zweimal gegen die Cowboys gespielt, 5 Receptions, 54 Receiving Yards. In den restlichen 19 Partien durchschnittlich 7,1 Receptions pro Spiel und 111,2 Yards. Also irgendwie kann auch er nicht gegen Dallas Cowboys spielen. Es ist wirklich total kurios, dass
er
irgendwie ja nicht gegen die Dallas Cowboys irgendwie hinbekommen. Aber ja, es ist, so sieht's halt aus. Es ist wirklich, ja, also wirklich sehr, sehr kurios. Und was halt auch noch irgendwie mit reinspielt, wenn du dir anguckst, die Minnesota Vikings haben eine negative Punktedifferenz von -2. Das ist der schlechteste Wert jemals für ein Team mit 8-2 oder besser nach 10 Partien. Also das sagt halt auch aus, dass die Vikings halt erstmal kein Team sind, was Teams Blowout macht und natürlich aber auch mal solche Partien einfach hat, wo sie dann nicht diesen Turnaround schaffen können, sondern jetzt halt gegen die Cowboys kriegen sie dann halt auch mal dann ordentlich einen drüber. Also da müssen sie gucken, dass sie diese Ausschläge dann möglichst, dringer zusammenführen, dass du halt nicht diese Wellen in der Partie hast, sondern dass man konstant auf einem Niveau halt einfach agieren kannst, weil sonst wird es halt sehr, sehr schwierig in einer NFC, die in diesem Jahr wirklich, wirklich machbar ist, wo du kein Team hast, wo ich sagen würde, das ist unschlagbar, aber da müssten halt die Vikings, wenn sie es halt mal schaffen wollen in den Super Bowl, halt diese Konstanz einfach reinbekommen, sonst wird es halt wieder nichts werden, sondern wird man wieder in die Playoffs reingehen und vielleicht in einer Divisional Round oder so ausscheiden und dann ist halt wieder die Saison eine verlorene, also ja.
Ja, es ist halt, man hat so das Gefühl, okay, die anderen beiden Teams, die richtig gut sind in der NFC, sind halt die Eagles und die Cowboys. Und die haben halt beide eine richtig gute Defense und eine richtig gute Defensive Line. Und da ist dann so ein bisschen, okay, die sind beide eigentlich vom Matchup nicht so gut für die Vikings. Also da bin ich dann mal doch gespannt. Klar, aber andererseits, ne, so ein Ausreißer, das ist halt die NFL. In einer Woche gewinnst du gegen die Bills, ja, und in der anderen Woche hauen dich halt die Cowboys weg. Also von daher, da muss man auch einfach mal sagen, okay, abhaken, nächstes Spiel gewinnen und dann sieht es ja wieder gut aus, zumal sie ja auch in der NFC North schon 4 Spiele vor Platz 2 sind. Also ich glaube, da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Auch wenn die Lions 3 Siege in Folge, ja, die kommen noch. Aber ich glaube, die Vikings werden sie doch nicht mehr vom Thron stoßen können.
Wahrscheinlich nicht unbedingt, aber ja. Wir werden es sehen. Ich meine, es ist bisher in der NFL ist irgendwie relativ viel möglich, aber ich denke, dass die Vikings da trotzdem relativ safe eigentlich aktuell oben stehen. Schauen wir mal, was dann die nächsten Wochen bereithalten. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück, wollen nochmal über ein weiteres Partie sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und jetzt kommen wir zurück nochmal. Und bevor nur noch ein Spiel offen, wer genau mitgezählt hat, weiß auch, um welches Partie es sich handelt. Und zwar die Los Angeles Chargers gegen die Kansas City Chiefs. Denn Duelle der AFC West, so jetzt aber, jetzt im dritten Anlauf funktioniert es auch. Ja, was soll man sagen, es war ein knappes Spiel, am Ende verlieren die Chargers knapp mit 27-30, eine Partie, wo ja, lange viel möglich gewesen ist, aber am Ende sind halt die Chiefs, dann holen sie halt diesen Sieg dann doch und beweisen Comeback-Qualitäten. Brien.
Das ist halt Patrick Mahomes, ne? Dem darfst du halt einfach nicht so viel Zeit geben. Das ist, wir haben es früher immer bei Tom Brady gesagt, oh, das ist zu viel Zeit, oder Aaron Rodgers, und jetzt ist es halt Mahomes, ne? Also, was will man da noch sagen? Der ist halt einfach eine Maschine, und ich glaube, mittlerweile ist er auch schon wieder fast der Favorit auf den MVP, wenn man zumindest die Buchmacher fragt. Also, ja, es war natürlich ein Spiel, wo wir alle, also ich glaube, da kann ich für alle sprechen, da haben wir uns alle drauf gefreut. Ja, bei den Chargers wieder Keenan Allen und Mike Williams zurück, die beiden Top-Targets für Justin Herbert. Und ja, ich glaube, da konnte man von ausgehen, dass es ein sehr offensiv geprägtes Spiel wird. Auch wenn bei den Chiefs natürlich mit Mecole Hardman, der jetzt auf IR ist, und Juju Smith-Schuster die vielleicht beiden besten Receiver, also zumindest Wide Receiver, gefehlt haben. Aber bei den Chiefs hat man auch einfach das Gefühl, das macht gar keinen Unterschied, wer da rumläuft. Solange die Travis Kelce haben, da läuft das schon. Travis Kelce und Patrick Mahomes, das reicht dann schon. Auch hier wieder Kelce, 6 Receptions bei 10 Targets für 115 Yards, 3 Touchdowns. Und es ist jetzt das zweite Mal in dieser Saison, dass er mindestens 3 Touchdowns erzielt hat in einem Spiel. Also absoluter Wahnsinn. Und ja, was soll man sagen? Also die Chiefs sehen immer mehr aus wie ein absoluter Super Bowl Contender.
Ja, also ich meine, ist das eine Frage?
Das ist eine Feststellung.
Also ich meine, ja, das ist auf jeden Fall. Also ich meine, das sind ja sowieso immer für mich irgendwie ein Super Bowl Kandidat, auch wenn wir so ein bisschen gedacht haben, okay, gut, was kann vielleicht werden ohne Tyreek Hill, aber ja, also ich meine, solange die Patrick Mahomes und Andy Reid haben, werden die wahrscheinlich immer mit Super Bowl mitkämpfen, aber es ist schon wirklich, ich muss auch sagen, also ich hatte so ein bisschen Gedanken, okay, wie könnte es eventuell werden, aber das machen sie wirklich, ja, wirklich gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also da wechseln sie gut durch, man immer wieder Jungs, die nochmal nach vorne treten. Justin Watson jetzt in dem Spiel mit 3 Receptions für 67 Yards. Isaiah Pacheco hat sie wirklich in den Vordergrund gespielt. 15 Carries, 107 Yards, 7,1 im Schnitt. Also wirklich, diese Mannschaft lebt zwar immer noch von Patrick Mahomes und Travis Kelce, die ein überragendes Duo einfach sind, aber trotzdem, sie haben jetzt einfach so viele Namen, die immer mal so einen Outbreaker haben, die es halt einfach so ein bisschen immer gesucht wurde, hinter Kelce und Hill, aber jetzt hast du halt einfach so viele Optionen und man muss einfach sagen, die zünden auch viel, viel besser irgendwie.
Ja, und man hat das Gefühl, es ist wirklich fast egal, wer da ist, und defensiv ja das Gleiche. Da hast du auch Spieler, die halt jederzeit mal für ein Big Play sorgen können. Und das ist halt einfach echt faszinierend, dass dieses Team einfach, ja, einfach richtig, richtig gut ist. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Unterschied zu den Chargers, weil bei den Chargers merkst du halt, okay, wenn da ein, zwei Spieler oder Playmaker fehlen, dann ist das plötzlich ein Team, was nicht mehr so gut funktioniert. Ja, wir hatten es mit der Offense, Keenan Allen draußen, Mike Williams draußen, das funktioniert dann einfach nicht. Und auch hier im Spiel ja wieder Mike Williams, musste ja auch schon wieder raus wegen einer Knöchelverletzung. Also da, glaube ich, müssen die Chargers darauf hoffen, dass es nicht so schwerwiegend ist. Insgesamt, ich finde, das ist einfach so dieses Ding, wo ich sage, okay, bei den Chargers, ja, da sie brauchen halt diese Playmaker, sie brauchen die Top-Spieler, die Top-Plays machen. Auch Justin Herbert muss halt Elite auf einem Elite-Level spielen, damit sie wirklich gut sind. Und bei den Chiefs ist es halt das Coaching, gibt denen so eine hohe Baseline, dass sie halt dann auch mal ein Spiel gewinnen können, wenn eben 2, 3 wichtige Spieler ausfallen oder eben sich im Spiel verletzen. Weil sie halt immer wieder noch Leute haben, die sie eben gut verstehen, wie sie die einsetzen müssen. Du hast es auch schon gesagt, Isaiah Pacheco, das ist ja auch ein Spieler, den man jetzt vor der Saison nicht wahnsinnig auf der Rechnung hatte. Klar, der hat in der Preseason schon gute Leistungen gezeigt, aber Clyde Edwards-Hilaire war ja nun mal ein Erstrundenpick als Running Back. Das ist ja dann schon mal ein Status, den er hat. Der hat sich jetzt in dem Spiel verletzt, war ja sowieso schon nicht mehr der klare Starter. Das war ja schon Pacheco. Und ich glaube, der hat das jetzt auch gefestigt mit der Leistung. Also da sieht man einfach, das ist ein richtig gutes Team mit richtig vielen guten Spielern, gut gecoacht. Auch die Defense wieder im entscheidenden Moment da und die Interception forciert dann am Ende von Nick Bolton. Das ist halt einfach, sie sind halt in den entscheidenden Momenten da. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zu den Chargers, die einfach immer, ja, ich will es nicht so hart sagen, aber die finden irgendwie immer Wege, die Spiele zu verlieren.
Ja, das klingt hart, aber es ist halt einfach so. Also das müssen wir auch einfach so festhalten. Sie haben halt immer diese, ja, irgendwie diese Fuck-Ups mit dabei. Ich meine, das war jetzt auch, ich finde es auch mal eine bessere Partie, gerade in der ersten Halbzeit haben sie wirklich gut gespielt. Also das dürfen wir jetzt auch mal nicht unter den Tisch kehren lassen, ne? 20 Punkte erzielt gehabt gegen die Chiefs. Das sah wirklich, wirklich gut aus. Also da hat man auch gemerkt, natürlich auch gerade jetzt mit der Rückkehr von Keenan Allen, der ja wieder mit dabei gewesen ist. Klar, natürlich Mike Williams hat gefehlt, aber trotzdem, ich fand prinzipiell, man hat sich gut präsentiert, man hat auch mal ein bisschen mehr auch Justin Herbert machen dürfen, was Justin Herbert auch mal auch kann, diese langen Bälle zum Beispiel, die man ja so von ihm nur sehr selten bisher eigentlich sieht, obwohl es einer seiner Stärken ist, also das war schon mal ein Schritt nach vorne, aber ja, in der zweiten Halbzeit musst du halt mehr als 7 Punkte machen, sonst wirst du halt gegen die Chiefs nicht gewinnen können.
Ja, aber es ist auch so ein Ding, die Chiefs, defensiv, die sind halt irgendwie immer da, wenn es drauf ankommt. Also man denkt immer, okay, die Chiefs, die haben jetzt keine wirklich überragende Defense, aber irgendwie, die sind halt immer da, wenn es drauf ankommt. Und was du über die Chargers gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall. Das sah auf jeden Fall deutlich besser aus offensiv. Auch Joshua Palmer haben sie endlich mal richtig ja eingesetzt, eben als dieser Deep Threat. Hat ja auch diesen 50-Yard-Touchdown-Pass dann gefangen. Am Ende auch über 100 Receiving Yards, 2 Touchdowns. Also die Offense sah echt okay aus. Es ist dann halt eben es sind dann eben diese Kleinigkeiten in den entscheidenden Momenten, die dann so den Unterschied gemacht haben in diesem Spiel.
Ja, definitiv, so ist es einfach, diese Kleinigkeiten und ja, am Ende ist es halt einfach so, dass Patrick Mahomes auswärts in Division-Duellen einfach nicht zu schlagen ist. 14-0 ist sein Rekord, seitdem er in der NFL ist. Das ist einfach wirklich, wirklich absolut brutal und natürlich wollen wir nicht auch unerwähnt lassen, dass ein gewisser Travis Kelce einen neuen Rekord aufgestellt hat. Zum 33. Mal hat er mehr als 100 Receiving Yards. Damit hat er jetzt den alleinigen Rekord, hat damit den Rekord von Rob Gronkowski gebrochen. Er hatte 32, also von da hat er jetzt den Tiebreaker aufgehoben und ja, ist wirklich absolut unglaublich, was die Chiefs hier Woche für Woche, Jahr für Jahr einfach zusammenstellen. Noch in diesem Jahr werden sie wieder eine ganz, ganz heiße Rolle mitspielen, wenn es in Richtung Playoffs geht, wenn es Richtung Richtung Super Bowl gehen wird. Und ja, jetzt die heiße Phase beginnt ja jetzt so richtig diese Woche. Breen, wir haben Thanksgiving Week in dieser Woche. 3 Partien sind es, die wir haben werden. Es fängt an mit Buffalo Bills gegen Detroit Lions. Dann die New York Giants New York Giants bei den Dallas Cowboys und dann die New England Patriots bei den Minnesota Vikings. Spannende Partien auf jeden Fall, wo es natürlich auch richtig Richtung Playoffs dann noch schon erste Entscheidungen geben könnte. Ne? Gerade Giants Cowboys, das ist mit hier auch so ein Tiebreaker-Duell, das sehr, sehr wichtig sein kann für beide Mannschaften, die aktuell beide bei 7-3 stehen. Und ja, man sagt immer, nach Thanksgiving geht es so richtig los. Und dann freuen wir uns ja dann drauf, was dann diese Teams dann direkt auf Thanksgiving dann zeigen. Denn jetzt darf man sich nichts mehr erlauben, wenn man im Kampf um den Playoffs eine möglichst gute Position einnehmen will.
Ja, und was man auch sagen muss, 5 der 6 beteiligten Teams an Thanksgiving haben einen positiven Rekord. Das war jetzt auch nicht immer so in der Vergangenheit. Ja. Also ich kann mich da auch an teilweise Spiele erinnern. Ich glaube einmal Detroit Lions, ich glaube gegen Chicago Bears mit David Blau. Also das war dann schon deutlich schwerere Kost. Und ja klar, die Lions natürlich mit 4-6 jetzt kein Top-Team, aber die haben immerhin 3 Spiele in Folge gewonnen, also die sind jetzt auch kein Fallobst und die Bills zuletzt ja auch teilweise ein bisschen geschwächelt, also von daher könnte ich mir vorstellen, dass es auch so ein Spiel wird, was vielleicht enger wird, als man es sich erwartet und vielleicht wird es ja auch so ein richtiges offensives Feuerwerk, also die Lions sind ja eigentlich auch ein Team, das durchaus in der Lage ist, offensiv definitiv sehr viele Punkte zu machen und die Bills ja sowieso.
Ja, das sowieso. Ich denke, da machen wir uns gar keine Gedanken machen. Also von daher, das werden, glaube ich, richtig, richtig spannende Partien auf jeden Fall. Wir werden es natürlich auch schauen können. Ne? Es ist ja noch relativ gute Zeiten im Vergleichsweise. Wir können ja 2 Partien fast durchgucken, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Schauen wir mal dann drauf, wie das dann natürlich dann ist und dann, wie es natürlich dann auch in den nächsten Wochen dann natürlich dann auch mit den anderen Partien losgeht. Wie gesagt, die Sean Watson-Rückkehr zum Beispiel. Also da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere interessante Duell, wo wir natürlich genau drauf schauen werden, wo wir natürlich auch nächste Woche drüber reden werden. Deswegen solltet ihr unseren Podcast unbedingt abonnieren. Bei dem Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes, dürft ihr uns gerne eine Rezension noch hinterlassen, gerne 5 Sterne, aber gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ansonsten dürft ihr uns auch gerne schreiben und uns folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Interception, FT findet ihr uns dort jeweils. Ja, und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.